Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben in den letzten Monaten immer mal wieder über sexualisierte Gewalt gegen Kinder gesprochen. Den sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach oder sexuelle Gewalt im Sport. Heute schauen wir noch einmal auf die katholische Kirche. Denn da kommt die Aufarbeitung nur schleppend voran. Ein mit Spannung erwartetes Gutachten des Erzbistums Köln soll nun überraschend nicht veröffentlicht werden. Über die Gründe und die Bedeutung für die generelle Aufklärungsarbeit in der katholischen Kirche reden wir gleich. Und dann sprechen wir über eine Wahl, nein, nicht die US-Wahl, die wird uns den Rest der Woche und wahrscheinlich noch eine ganze Weile danach beschäftigen, sondern wir schauen nach Georgien. Da wurde am Wochenende ein neues Parlament gewählt. Die Opposition will das Wahlergebnis aber nicht anerkennen. Wieso nicht und welche Rolle die EU und Russland in Georgien spielen, besprechen wir ebenfalls in dieser Episode von Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Seit Jahren ist bekannt, dass in der katholischen Kirche jahrzehntelang Kindern sexualisierte Gewalt angetan worden ist. Aber die komplexe Frage, wer davon wie viel wann wusste und seiner Verantwortung vielleicht nicht nachgekommen ist, diese Fälle aufzuklären, die ist bislang nicht geklärt. Und dabei bleibt es wohl auch zumindest teilweise erstmal. Das Erzbistum Köln hat am Freitag angekündigt, dass ein entsprechendes Gutachten, das genau das untersuchen sollte, nicht veröffentlicht wird. Was sind die Gründe dafür und was heißt das für die Aufklärungsarbeit von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche generell? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Christiane Florin aus unserer Religionsredaktion. Christiane, vielleicht müssen wir am Anfang noch mal kurz erklären, was war das genau für ein Gutachten, das das Erzbistum Köln da in Auftrag gegeben hatte?
Da geht es schon los beim Wort Gutachten. Also, es ist ja 2018 eine große Studie erschienen, die sich mit dem Ausmaß sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche beschäftigt hat. Diese Studie wurde im September 2018 veröffentlicht. Das ist die sogenannte MHG-Studie. Die wurde ja auch medial sehr stark beachtet. Aber 4 Tage bevor diese Studie von der Deutschen Bischofskonferenz präsentiert wurde, hat der Erzbischof von Köln bekannt gegeben, dass er eine Untersuchung plant für sein Erzbistum. Eine Untersuchung, die eben schaut, wie ist wer seiner Verantwortung gerecht geworden. Das war schon damals eigentlich, fand ich, ein bisschen ungewöhnlich. Denn wir kannten ja jedenfalls offiziell diese MHG-Studie noch nicht. Aber 4 Tage vorher kündigt der Erzbischof von Köln eine eigene Untersuchung an. Ich würde das jetzt mal so deuten, dass er der erste Aufklärer sein wollte. Und er hatte damals in einem Video gesagt, dass er ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufklären wolle. Und im Laufe der Zeit wurde dann auch immer mal wieder diese Formulierung verwendet, Ross und Reiter werden genannt. Also es werden Namen genannt, konkret von Verantwortlichen im Erzbistum, die ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind, die vertuscht haben oder die nur versetzt haben, die Opfer ignoriert haben, vielleicht auch Schweigegeld gezahlt haben. Da gibt es ja ein Spektrum an Möglichkeiten. Das steht ja zum Beispiel auch in der MHG-Studie, was da so gängige Möglichkeiten waren. Diese MHG-Studie war anonymisiert und die sollte aber eben, die neue aus Köln, sollte eben nicht anonymisiert sein. Dann sollte im März dieses Jahres eine Pressekonferenz stattfinden, auf der diese Untersuchung präsentiert wurde. Wir waren also schon eingeladen, hatten auch schon zugesagt, die Journalisten und Journalistinnen. Und ganz kurzfristig wurde diese Pressekonferenz abgesagt. Und damals hieß es ja, es gebe äußerungsrechtliche Gründe für diese Absage. Man könne das jetzt noch nicht präsentieren. Und dann wird natürlich auch spekuliert, was könnte das sein? Dann ist eben der Klassiker.
Äußerungsrechtliche Gründe heißt sowas wie, man kann nicht genau sagen, ist es jetzt wirklich eine Tatsachenbeschreibung?
Ja, oder jemand macht Persönlichkeitsrechte geltend und sagt, ich möchte nicht, dass so etwas über mich veröffentlicht wird. Ich habe eine andere Sicht der Dinge. Ich möchte mich dazu erklären. Man muss ja, wenn man Leute beschuldigt, dann werden die ja vorher mit den Beschuldigungen konfrontiert. Und da, so war unsere Annahme, das wurde ja nie wirklich transparent erklärt, was da tatsächlich sich dahinter verbarg, aber so war unsere Annahme, wir kennen es ja aus dem Journalismus, dass dann Leute sagen, ich möchte nicht, dass mein Name mit so doch gravierenden Beschuldigungen in der Öffentlichkeit auftaucht, in Wirklichkeit war es ganz anders oder wenn ihr meinen Namen nennt, dann müsst ihr aber doch auch den oder den nennen, ich war es nicht alleine, also solche Muster sind ja vorstellbar. Und so wurde dann diese Präsentation im März abgesagt, aber immer mit der Ansage, das wird schon noch erscheinen, wenn diese rechtlichen Fragen geklärt sind. Also es war noch nicht vollständig abgesagt. Selbst Ende September wurde noch erklärt und da hieß es dann schon nicht mehr Untersuchung, sondern da hieß es plötzlich Gutachten. Das Gutachten wird erscheinen vom Erzbistum Köln. Ja, und dann kam eben letzte Woche Freitag doch die etwas knalligere Meldung, die Pressemitteilung. Nein, diese Studie, diese Untersuchung, dieses Gutachten, wie man es jetzt auch immer nennen will, das wird nicht erscheinen. Es wird ein neuer Auftrag vergeben. Und interessant war eben auch, wer da dann zitiert wurde. Das war dann nicht nur der Erzbischof, sondern auch der Betroffenenbeirat. Es wurde also auch in dessen Namen erklärt, dass man dieses Gutachten, diese Untersuchung nicht veröffentlichen könne.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber jetzt in dem Fall ging es auch nicht mehr als Begründung quasi um die äußerungsrechtlichen Bedenken, sondern es gab grundsätzliche Bedenken an der handwerklichen Aufarbeitung dieser Kanzlei, die das erstellen sollte.
Ja, man muss vielleicht noch eine nicht ganz unwichtige Episode erzählen. Es gab ein wichtiges Interview des heutigen Erzbischofs von Hamburg, Stefan Heese, der vorher in Köln Generalvikar und Personalchef war. Und der hatte in diesem Interview zu einzelnen Fällen, zu einzelnen Beschuldigungen aus diesem unveröffentlichten Gutachten, aus dieser unveröffentlichten Untersuchung Stellung genommen und hatte dann gesagt, ja, ich wusste manches, aber ich war ja nicht alleine verantwortlich dafür, sondern der Erzbischof war über alles umfassend informiert und er fühle sich nicht schuldig, aber schon mitverantwortlich. Also das war ein wichtiges Interview, das meiner Ansicht nach vieles ins Rollen gebracht hat. Viele von den Ungereimtheiten, die wir jetzt sehen. So, und dann in dieser Presseerklärung vom vergangenen Freitag war, für jedenfalls Leute, die nicht vorher gut informierte Maulwürfe hatten, war erkennbar, wo da wurde nach außen jetzt plötzlich die Begründung gewechselt. Jetzt ging es nicht mehr um äußerungsrechtliche Gründe, sondern um handwerkliche Fehler in diesem Gutachten, in dieser Untersuchung. Und diese handwerklichen Fehler wiederum, die wurden durch ein juristisches Gutachten bescheinigt. Also man hat jetzt ein Gutachten über ein Gutachten. Also es wird jetzt ganz kompliziert. Und da stehen eben so Sachen drin wie, dass sich die Münchner Anwaltskanzlei, die mit der Untersuchung beauftragt war, dass die sich nicht alleine auf die Rechtsfragen, kirchenrechtliche und strafrechtliche Fragen beschränkt hat, sondern die habe auch moralische Urteile gefällt. Die lasse innere Distanz vermissen. Es gibt den Vorwurf an einer Stelle, es stünden da polemische Äußerungen drin. Also das sind die handwerklichen Mängel, die plötzlich ins Feld geführt werden, als Grund dafür, dass die Studie nun gar nicht erscheint.
Wobei man da vielleicht nochmal erklären muss, es gibt ja diese drei vielleicht Rubriken, Kategorien. Also klar, es gibt das Strafrecht, das Kirchenrecht und dann eben sowas wie ethisch-moralisches Verhalten. Was war jetzt genau die Intention dieses Gutachtens, Studie, Untersuchung?
Ja, da steht sozusagen Aussage gegen Aussage. Da sagt jetzt das Bistum auf dem Weg über diese Gutachter, also so, Leute, war das nicht abgesprochen. Eigentlich solltet ihr nur das strafrechtlich-kirchenrechtlich Relevante abschätzen. Aber die Kanzlei, diese Münchner Kanzlei, die jetzt praktisch den Auftrag ihrer Ansicht nach erfüllt hat, aber deren Gutachten nicht veröffentlicht wird, die hat jetzt schon zwei Erklärungen abgegeben auf ihrer Homepage. Und die sagt, hat zum einen gesagt, ihrer Ansicht nach könne das Gutachten jederzeit veröffentlicht werden. Und heute hat sie nochmal nachgelegt und schreibt, dass sie sehr wohl den Auftrag hatte, das Handeln der Bistumsverantwortlichen umfassend zu bewerten und nicht nur eine Rechtmäßigkeitskontrolle, wie es dann im Juristendeutsch heißt. Und dann ergänzen sie auch noch und sagen, einen derart beschränkten Auftrag hätten sie abgelehnt. So, das steht jetzt. Der eine sagt so, die Kanzlei, der Erzbischof, das Erzbistum sagt so und die Kanzlei sagt so.
Okay, das heißt, da kann man gerade noch nicht so richtig das durchschauen. Du hast jetzt aber auch eben schon gesagt, dass ja auch der Betroffenenbeirat mit an Bord war und gesagt hat, ja, stimmt, das Gutachten soll so nicht veröffentlicht werden. Ich habe mich gewundert, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hatten die das Gutachten ja auch nicht gelesen, richtig?
Richtig.
Und trotzdem sagt man dann vorab, okay, wir sind da der gleichen Meinung und wollen das auch nicht an die Öffentlichkeit bringen?
Also darüber wundern sich viele, weil ja die Position des Sprechers des betroffenen Beirats in der Pressemitteilung des Erzbistums auch sehr prominent hervorgehoben wird. Und dessen Kritik ist ja sehr deutlich an der Kanzlei. Der sagt ja, dass die Kanzlei nicht sauber, dass sie schlecht gearbeitet hat. Das ist ja eigentlich ein vernichtendes Urteil, das einen wirklich wundert, wenn das, was da zu beurteilen war, wenn man das nie selber in der Hand gehabt hat. Finde ich eine merkwürdige Vorgehensweise. Da muss man kein Jurist sein, sondern man muss sich ja selber da ein Bild machen. Man sollte es ja zumindest selber mal gelesen haben. Aber offenbar war das Gutachten des Gutachtens ja dann so überzeugend, dass sich der Sprecher des betroffenen Beirats diesem Urteil angeschlossen hat. Ich habe aber nun auch Informationen aus dem betroffenen Beirat und weiß, dass ein Mitglied diesen Beirat verlassen will. Also da gibt es jetzt offenbar wirklich Unstimmigkeiten oder dass nicht jedem klar war, was das eigentlich bedeutet für das Projekt, das dem betroffenen Beirat immer sehr wichtig war. Es gab ja vor kurzem noch eine Fernsehdokumentation in der ARD über den betroffenen Beirat des Erzbistums Köln. Da konnte man das ja sehen, wie wichtig denen diese Untersuchung war und wie enttäuscht die schon waren, dass die im März nicht präsentiert werden konnte. Also das sind wirklich Ungereimtheiten und im Raum steht auch der Vorwurf, dass das Erzbistum den betroffenen Beirat instrumentalisiert hat. Ja, dass die das eben sein sollten, damit es besonders authentisch wirkt, wenn die Untersuchung so scharf kritisiert wird. Dass das eben authentischer wirkt, glaubhafter wirkt, als wenn das nur der Erzbischof oder der Pressesprecher des Erzbistums öffentlich macht.
Wie kommen denn jetzt diese Vorgänge, Abläufe im restlichen Teil der Kirche in anderen Erzbistümern an?
Ja, das ist ja immer so ein heikler Punkt. Es gilt ja der Grundsatz, dass sich der eine Bischof nicht über einen anderen Bischof oder schon gar nicht über einen anderen Erzbischof äußert. Insofern habe ich jetzt offiziell von anderen Bischöfen nichts gehört, aber bekannt ist, dass in verschiedenen Bistümern Untersuchungen geplant sind. Und es ist nicht ohne Pikanterie, dass das Bistum Aachen für November eine Untersuchung, und zwar die Veröffentlichung einer Untersuchung, angekündigt hat. Und diese Untersuchung ist von derselben Kanzlei gemacht worden, von derselben Münchner Kanzlei, Westphal-Spilker-Wastel, die das Erzbistum Köln nun gerade abgelehnt hat. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt Kirchenpolitik, wenn ja, die betonen, also bei unsere Studie in Aachen mit derselben Kanzlei wird auf jeden Fall erscheinen. Aber ich meine, vielleicht entwickelt man auch so eine gewisse Form des Abgebrühtsein, weil ja dieses Muster der gescheiterten Studie, Untersuchung oder wie man es auch immer nennen will, das ist ja nicht neu. Wenn man sich erinnert an die sogenannte Pfeiffer-Studie, die Vorgängerstudie dieser MHG-Studie, da war es ja auch so, dass die Bischofskonferenz dem Wissenschaftler in dem Fall, dem Kriminologen, die Schuld gegeben hat. Hier ist es jetzt so, dass das Erzbistum der Münchner Kanzlei die Schuld gibt. Also, tja, es bleibt ja die Frage, warum ist das so? Warum ist das immer das Muster, dass die anderen schuld sein sollen?
Und die Frage ist ja auch, jetzt soll ja neues Gutachten im März, für März 2021 ist das angekündigt worden vom Erzbistum Köln. Da soll es das geben. Da habe ich mich tatsächlich gewundert, ist das realistisch, jetzt innerhalb von ein paar Monaten ein komplett neues Gutachten auf den Weg zu bringen?
Ja, also dazu gab es heute eine Pressekonferenz und die Juristen, die jetzt damit wiederum beauftragt sind, die sagen, das schaffen wir, wir haben da viel Erfahrung, das ist realistisch, dass wir da was handwerklich Solides veröffentlichen können. Ich hatte nun selber heute Morgen den Leiter der nur schon mehrfach zitierten MHG-Studie im Interview, Harald Dressing, der öffentlich eben in diesem Interview gesagt hat, er kann sich das nicht vorstellen, dass man das seriös innerhalb eines halben Jahres machen kann. Der sieht sowieso diese ganze Vorgehensweise mit Einzelstudien in einzelnen Bistümern sehr kritisch. Der hätte sich, glaube ich, eine andere Fortsetzung seiner Studie gewünscht. Aber was eben das Arbeitsaufkommen anbetrifft, da sagt er, das ist nicht realistisch, dass man das schaffen kann.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Also wir machen jetzt hier in dem Erzbistum eine Studie und da, wie viel Bedeutung müsst du jetzt diesem einzelnen Gutachten und diesem verzögerten oder eben nicht veröffentlichten Gutachten bei?
Ja, ich habe ja meine Position schon in vielen Kommentaren gesagt. Was mich auch wiederum etwas ratlos zurücklässt, ist, dass der Staat, da so letztlich ja gleichgültig zusieht, der Staat, also die unabhängige, die Kommission gegen Kindesmissbrauch der Bundesregierung hat ja mit der Kirche ein Abkommen abgeschlossen, dass dieses Verfahren letztlich gutheißt, dass jeder Bischof in seinem Bistum eine Aufarbeitung beginnen muss, aber doch nach nicht ganz einheitlichen Maßstäben. Und das halte ich nicht für gut, dieses Verfahren. Ich fände es besser, wenn es eine unabhängige Wahrheitskommission oder wie man die auch immer nennt, gibt. Ich glaube nicht. Und der Fall in Köln, all das Komplizierte, was ich jetzt schon erklären musste, die Verwirrung, die Widersprüchlichkeiten, die Ungereimtheiten, zeigt ja, dass doch die katholische Kirche, die Organisation, die Institution der Täter sich nicht selber aufklären kann. Ja, es gab in Irland, in Australien unabhängige Aufklärung. Und hier setzt nach wie vor der Staat auf ein kooperatives Verhältnis und findet sich damit ab, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Ich weiß auch nicht, was noch geschehen muss, dass mal Politikerinnen und Politiker so die Rolle des Zuschauenden da verlassen. Also ich finde diese ganzen Vorkommnisse, jetzt auch eine Anwaltskanzlei veröffentlicht zwei Statements, das Erzbistum veröffentlicht Statements, schiebt die Schuld so eindeutig zu der Anwaltskanzlei. Transparenz ist ja nun wirklich was anderes.
Ja.
Und Aufklärung und vor allem ja auch Gerechtigkeit gegenüber den Betroffenen ist auch was anderes. Ich habe ja nun viel mit Betroffenen zu tun. Und viele schildern mir ja die Situation, dass sie eigentlich erschlagen sind von diesen Heerscharen an Juristen, denen sie sich dann oft ausgesetzt fühlen und wo sie den berechtigten Eindruck haben, dass da eine Institution mit ihrer ganzen Macht, auch mit ihrem Geld, beste Juristen bezahlt und ihnen aber keine Gerechtigkeit widerfährt, sondern die Institution nach wie vor bestrebt ist, dass keine Namen genannt werden, dass keiner, der heute noch in verantwortungsvoller Position ist, sagen muss, was er früher gemacht hat. Also all diese Dinge, das ist ja immer der Punkt, an dem es ganz gefährlich wird, wo eben, ja, wo Namen genannt werden, wo es persönlich wird, wo man über diese diffuse Erschütterungsbekundung hinauskommt. Ne? Bischöfe, die sagen, oh, ich bin zutiefst erschüttert und es muss sich was ändern und nein, es ist auch schrecklich vertuscht worden. Das ist ja einfach, aber dann die ehrliche Antwort auf die Frage zu bekommen, haben Sie denn selber vertuscht? Das ist unmöglich. Da haben Sie mit Heerscharen an Anwälten zu tun, die dafür sorgen, dass, nun ja, dieser Verdacht erst gar nicht aufkommt.
Das heißt, was würdest du sagen, erkennst du einen echten Willen in der katholischen Kirche, diese Vorgänge aufzuklären?
Ich glaube, meine langen Antworten haben ja gezeigt, dass die Antwort jetzt ganz kurz sein wird. Nein.
Fast alle Stimmen sind inzwischen ausgezählt bei der Parlamentswahl in Georgien am Wochenende. Die Regierungspartei, Georgischer Traum, hat demnach fast die Hälfte der Stimmen geholt. In 3 Wochen gibt es noch einen zweiten Wahlgang in Sachen Direktmandate, aber da werden nur noch kleine Verschiebungen erwartet. Ich habe mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt über die Lage im Land gesprochen. Sie ist zurzeit in Tiflis und ich habe sie gefragt, wofür steht diese Regierungspartei mit dem klangvollen Namen Georgischer Traum?
Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also der georgische Traum ist geprägt von seinem Vorsitzenden, dem Milliardär Bidzina Ivanischvili, der erst 2011 in die Politik gegangen ist, und zwar vor allen Dingen mit einem Ziel, den damaligen Präsidenten Michail Saakaschwili abzulösen. Das ist ihm dann auch gelungen im Jahr darauf. Zumindest hat er seine Partei gewonnen. Damals waren Parlamentswahlen und im Jahr drauf, bei der Präsidentenwahl, ist dann auch ein Kandidat seiner Partei Präsident geworden. Und dieser Konflikt und Streit zwischen den beiden Führungsfiguren, also dem superreichen Ivanischvili auf der einen Seite und dem Ex-Präsidenten Saakaschwili auf der anderen Seite, dieser Streit, der prägt die georgische Politik wie nichts anderes. Und dementsprechend sind Fragen nach Inhalten sekundär.
Okay, nochmal zu den Namen. Saakaschwili, Ivanischvili. Das Schwili steht immer für Kind von, richtig?
Ja, genau. Es gibt noch andere typische Endungen. Es sind Aze und Ize, kennt man von Shevardnadze und auch von unterschiedlichen Fußballspielern. Genau, deswegen heißen die immer alle so, so sehr ähnlich okay. aufs Ende und kann man auch leicht durcheinander kriegen.
Ja, Saakashvili ist der, hast du gesagt, ehemalige Präsident. War das quasi jetzt eine Wahl zwischen den beiden oder was stand da tatsächlich dann zur Wahl?
Genau, also einerseits der georgische Traum eben mit seiner überwältigenden Präsenz, auch finanziell begründet, und andererseits diese vereinte nationale Bewegung, die nach der sogenannten Rosenrevolution 2003 10 Jahre lang Georgien gelenkt hat. Und die Verhältnisse waren schon die letzten 8 Jahre eben so, dass der georgische Traum mehr als doppelt so viel Stimmen bekommen hatte als die nationale Bewegung. Was jetzt bei dieser Wahl neu war, dass viele kleinere Parteien angetreten sind, die auch tatsächlich einziehen ins Parlament, nämlich 7 kleinere Parteien, die haben jeweils alle so zwischen 1 und 4% der Stimmen bekommen. Und aber um mir noch mal kurz was inhaltlich zu sagen, also man kann vielleicht sagen, der georgische Traum, die Regierungspartei, die ist ein bisschen konservativer, mehr Staat, mehr traditionelle Werte. Die nationale Bewegung von Saakashvili, also die Oppositionspartei, die ist ein bisschen liberaler, sehr pro-amerikanisch, auch mehr an den USA orientiert als an der EU. Aber beide Parteien, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, sind absolut pro-europäisch und setzen die Annäherung an die EU fort, auch an die NATO. Und Georgien hat ja ein EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnet, hat auch vor 3 Jahren Visafreiheit bekommen für die EU. Und das ist was, was vielleicht die jetzige Oppositionspartei vorbereitet hat, der georgische Traum aber weiterführt.
Ja, da können wir gerne gleich nochmal ausführlich drauf schauen. Nur nochmal zum Verständnis, Saakashvili ist ja nicht selber angetreten. Also er hat jetzt gesagt, dass er kein eigenes Amt bekleiden will.
Ja, das ist die Person Saakashvili tatsächlich nochmal so ein weiteres Kuriosum dieser Wahl. Michail Saakashvili, kurz zur Erinnerung, Held der Rosenrevolution 2003, super Reformer damals, hat hier die korrupte Polizei ja abgeschafft, durch eine vernünftige Polizei ersetzt, hat die Kleinkorruption bekämpft, hat dann aber später immer autoritärer regiert, hat 2008 den Krieg mit Russland vom Zaun gebrochen, der 5 Tage dauerte. Das hat dazu geführt, dass Georgien endgültig 2 Regionen verloren hat. Und Saakashvili wurde trotzdem immer autoritärer oder vielleicht auch deshalb immer autoritärer. Ist dann 2013 nach 2 Amtszeiten, konnte er nicht mehr weiter Präsident sein und ist kurz danach ins Ausland gegangen und wurde dann in Georgien zu mehreren Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Veruntreuung. Und unter anderem deshalb hält er sich im Ausland auf, zurzeit in der Ukraine. Da hat er sogar einen offiziellen Posten. Er ist Berater des ukrainischen Präsidenten. Saakashvili kann selber auch ukrainisch übrigens, er hat das studiert. Und er mischt aber ordentlich, obwohl er in der Ukraine aktiv ist, ordentlich auch immer in der heimischen Politik in Georgien mit und ist die Führungsfigur der nationalen Bewegung, der Partei. Und ist auch wichtig für die Partei, weil Saakashvili, so verhasst, wie er bei Teilen der Bevölkerung ist, bei einigen eben immer noch für einen tollen Politiker und großen Führer und Kämpfer gegen die Korruption gehalten wird. Und deswegen hat er auch in diesem Wahlkampf mitgemischt, aber jetzt zuletzt gesagt, dass er kein Amt bekleiden will. Was er auch gar nicht könnte, denn wenn er kommen würde, würde er sofort festgenommen werden.
Okay. Und die Oppositionspartei, die Nationale Bewegung, sagt aber ja jetzt, sie will die Wahl nicht anerkennen. Mit welcher Begründung?
Ja, genau. Also das sagt nicht nur die Nationale Bewegung, die größte Oppositionspartei ist, also die hat 1/4 der Stimmen bekommen, sondern das sagen auch diverse kleinere Parteien, die im Parlament vertreten sein werden, wenn sie denn die Mandate annehmen. Die sagen, diese Wahl sei extrem unfair verlaufen und da stützen sie sich nicht nur auf Manipulationen am Wahltag selber, sondern vor allen Dingen beziehen sie sich auf den Wahlkampf, der wirklich, das ist so, massiv von dem georgischen Traum, also der Regierungspartei, dominiert wurde, einfach weil da unheimlich viel Geld drin steckt. Also wenn man durchs Land fährt, was ich gemacht habe, und erst recht auch hier in Tiflis, wo ich jetzt bin, da hingen und hängen immer noch heute, also die riesigen blauen Transparente des georgischen Traums überall und an den besten Stellen. Und es sind insgesamt 50 Parteien angetreten, aber die ja, haben eben vereinzelt Plakate und hatten auch vor allen Dingen nicht so die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren. Allerdings, es stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, also eine Besonderheit auch noch dieses Wahlkampfes hier ist, dass nicht nur die Politik gespalten ist, sondern die beiden großen Parteien haben ihre eigenen Fernsehsender und die sind genauso gespalten. Da kommen dann immer nur die eigenen Leute zu Wort und werden positiv dargestellt. Und so dieses ganze Umfeld plus einige Unregelmäßigkeiten am Wahltag, von denen auch die georgischen Wahlbeobachterorganisationen berichtet haben, die haben dazu geführt, dass die Oppositionsparteien jetzt, also die meisten von denen sagen, sie wollen die Wahl nicht anerkennen.
Okay, jetzt sprichst du schon die Wahlbeobachter an. Die sagen das auch, dass es da Manipulation gab?
Die georgischen Wahlbeobachter, da gibt es hier sehr erfahrene Organisationen, zum Beispiel Transparency International oder auch ISFET, die letzte ISFET, die war mit 1000 Wahlbeobachtern im Einsatz, Transparency International mit 600. Die habe ich eigentlich als sehr professionell kennengelernt, auch bei vorigen Wahlkämpfen. Und die haben entgegen den Ankündigungen auch am Wahltag Manipulationen festgestellt. Und unter anderem, es gab auch Schlägereien vor Wahllokalen zwischen Anhängern verschiedener Parteien. Und vor allen Dingen wurde auch Leuten Geld angeboten, wenn sie für die Regierungspartei stimmen. Zumindest das haben georgische Journalisten recherchiert. Und das hat Transparency International zum Beispiel veranlasst, von einem Rückschritt zu sprechen gegenüber 2016. Es waren auch internationale Wahlbeobachter hier, aber nur sehr wenige wegen der Corona-Pandemie. Es war eine kleine Delegation von der OSZE und auch des Europarates da und die haben gestern in einem Statement gesagt, im Großen und Ganzen sei die Wahl fair verlaufen und frei verlaufen. Allerdings haben auch die bekrittelt und kritisiert, dass zu viel Geld im Spiel sei und vor allen Dingen dieses Geld grenzenlos und nicht transparent eingesetzt werde und das müsse dringend geändert werden.
Und wenn wir den Blick jetzt ein bisschen weiten, es gab ja schon im vergangenen Sommer vor allem sehr große regierungskritische Proteste in Georgien. Und da ging es unter anderem um die Forderung nach einer Wahlrechtsreform, eben um die Chancen der Oppositionsparteien auch zu erhöhen. Das ist am Ende auch passiert. Das heißt, ist da so eine Bewegung der Regierung in Richtung der Bevölkerung erkennbar?
Ja, genau. Allerdings war dazu ziemlich heftiger Druck der Bevölkerung und auch Vermittlung der Europäer nötig, speziell der europäischen Botschafter. Also es gab den Druck aus der Bevölkerung, das Wahlrecht zugunsten der Opposition zu ändern. Bisher wurde beim Parlament 50% der Sitze direkt gewählt und 50% über Liste. Und davon hat immer die regierende Partei profitiert. Also in den letzten 8 Jahren der georgische Traum, vorher die nationale Bewegung. Und zwar liegt das daran, dass die Parteien hier in Georgien, wo eben auch Clans und Geld und Beziehungen viel zählen, dass die Regierungen oder regierende Partei Direktkandidaten aufstellt, die entweder viel Geld haben oder sonst irgendwie viel Einfluss haben. Und dann werden die eben von der Regierung massiv unterstützt und gewinnen meistens fast alle Direktmandate. Das wollte man ändern. Das stand auch schon in der Verfassung, dass es ein komplettes Verhältniswahlrecht geben soll, aber erst in ein paar Jahren. Und letztes Jahr war das so, dass die Regierung ziemlich unter Druck war und deswegen hat Bidzina Ivanishvili, dieser reiche Mann am Kopf der Regierungspartei, ziemlich überraschend versprochen, dass jetzt schon zur Parlamentswahl 2020 ein vollständiges Verhältniswahlrecht gelten sollte. Das wurde dann eingebracht ins Parlament, darüber wurde abgestimmt und in der dritten Lesung haben aber die Abgeordneten aus der Regierungspartei, die eine satte Mehrheit hatten, auf einmal einige dagegen gestimmt. Das hat wieder die Georgier auf die Straße gebracht und dann haben sich die europäischen Botschafter eingemischt und lange verhandelt und dann kam sehr kurzfristig jetzt in diesem Jahr noch im Sommer diese Kompromisslösung bei raus, die nämlich nur für diese Wahl galt und demzufolge wurden eben diese 30 von 150 Abgeordnetensitze nur noch direkt gewählt und bei der nächsten Wahl soll dann alles nur noch über die Liste passieren. Aber das ist auch der Grund, weswegen jetzt tatsächlich 9 Parteien im Parlament vertreten sein werden und die Regierungspartei, also eine Kraft, nicht mehr so diese erschlagende Mehrheit haben kann, die sie vorher hatte.
Okay. Du hast jetzt schon gesagt, da gab es auch dann europäische Botschafter, die irgendwie vermittelt haben. Und du hast am Anfang schon angedeutet, das Verhältnis Richtung EU und NATO. Auf der anderen Seite steht ja dann oft der Einfluss Russlands. Und auch darum ging es ein bisschen bei den Protesten. Wenn wir uns erinnern, Georgien war eben auch Teil der Sowjetunion und steht jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, kann man das so sagen. Inwiefern spielt das Verhältnis zu Russland eine Rolle in Georgien und auch bei diesen Wahlen?
Ja, Stuhl ist ein gutes Stichwort, weil der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt letztes Jahr bei diesen Protesten, die ich eben angesprochen habe. Da war der Auslöser nämlich, dass eine russische Delegation von Abgeordneten anlässlich einer Tagung in Georgien war und die haben im Parlament getagt und da hat sich ein russischer Abgeordneter auf den Stuhl, also den Sessel und Platz des Parlamentsvorsitzenden gesetzt und das haben viele als Provokation empfunden in Georgien, denn ich habe das anfangs schon mal erwähnt, es gibt eben diese abtrünnigen Regionen, die heißen Südossetien und Abchasien, die haben sich eigentlich schon nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion losgesagt von Georgien, aber es gab da immer noch Kontakte und der Krieg 2008 mit Russland hat dann dazu geführt, dass Russland diese beiden Regionen anerkannt hat als unabhängige Staaten und da tausende Soldaten stationiert hat. Und in Georgien gilt Russland deshalb als Besatzungsmacht und vieles von Russlands Verhalten erinnert auch tatsächlich daran. Und deswegen ist Russland hier wirklich in großen Teilen der Bevölkerung verhasst. Die Menschen wollen diese Gebiete unbedingt zurück. Das ist aber schwierig, denn Georgien hat da eigentlich keinen Hebel angesichts dieser auch militärischen Präsenz von Russland. Und die Frage ist, welcher Partei die Menschen hier in Georgien das zutrauen, dafür zu sorgen, dass irgendwann Georgien wieder vereint sein wird. Und die Opposition sagt über den georgischen Traum, die Regierungspartei, die sei zu zurückhaltend gegenüber Russland, die würde das nicht ausreichend thematisieren, eben die Besatzung durch Russland. Und sie unterstellen oder sagen dem Milliardär Ivanischwili, also dem Vorsitzenden der Regierungspartei, dann auch nach, er mache das aus eigenen Interessen. Man muss nämlich wissen, dass der sein ganzes Geld, was er hat, in Russland verdient hat in den 90er und 2000er Jahren. Und er steht hier im Verdacht, in Georgien insgeheim russische Interessen zu bedienen. Und die georgische Regierungspartei, der georgische Traum, sagt dazu, nein, nein, das ist überhaupt nicht so. Wir wollen nur einen pragmatischen Umgang mit Russland. Wir brauchen das Geld von denen, wir brauchen russische Touristen, wir brauchen russische Investitionen. Das stimmt auch zum Teil. Und sie sagen vor allen Dingen, dass die feindliche Rhetorik der alten Regierung, der nationalen Bewegung unter Saakaschwili vor allen Dingen nichts gebracht habe. So, das sind also grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Und ich hatte aber den Eindruck in den Gesprächen, die ich hier geführt habe, auch mit Wählern auf der Straße, dass dieses Thema Umgang mit Russland zwar schon alle bewegt, dass es aber nicht wahlentscheidend war, sondern dass die Leute sich eher um die Wirtschaft sorgen, um Arbeitslosigkeit, zumal die Corona-Pandemie hier auch sehr stark zu spüren ist.
Das war der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 2. November 2020. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis bald.